So, kommen wir zum Wort Gottes, kommen wir zu Jesus, den wir heute feiern, der auch hier mitten unter uns ist. Bevor ich predige, möchte ich noch eine Ansage machen, und zwar jetzt am kommenden Samstag, 22. April, um 10 Uhr, laden wir herzlich ein zu einem Seminar, das hier stattfinden wird. Es geht um das Thema Ehe, Ehescheidung und Wiederheirat. Also ein recht tiefes, auch nicht so einfaches Thema. Wir als Älteste haben uns über lange Zeit darauf vorbereitet und wollen mit euch zusammen in die Bibel schauen. Wir haben drei Vorträge vorbereitet und wollen aber auch dann mit euch darüber reden. Wir leben ja in einer Zeit, in der Ehen nicht mehr so halten wie früher. Ungefähr die Hälfte aller Ehen wird geschieden. Und es ist gut, wenn wir von der Schrift her wissen, wie verhält es sich denn damit. Manche von uns leben in der Gnade von Plan A, sprich geheiratet und hält immer noch. Das ist Gnade von Gott. Und manche haben auch Zerbruchserfahrungen an dieser Stelle hinter sich. Und natürlich kommen auch immer mehr Menschen zur Gemeinde, zum Gottesdienst, werden Mitglieder, die schon da auch Zerbruch erlebt haben. Und wir wollen da mal ganz genau hingucken, denn wir wollen weder Pharisäer sein, noch Leute, die sagen, ach, ist alles nicht so schlimm. Nein, es ist schlimm, wenn eine Ehe zerbricht, aber wir wollen eben auch nicht pharisäisch damit umgehen. Von daher herzliche Einladung, am kommenden Samstag um 10 Uhr zu kommen. Geht bis 13 Uhr mit ein paar Kaffeepausen zwischendrin. Wir als Älteste würden uns sehr freuen, wenn viele daran teilnehmen. Das ist nicht nur für Mitglieder, das ist ganz offen, da kann jeder kommen, der möchte. Gut. Das wichtigste Gebet und die wichtigste Aussage aller Zeiten. Wir leben in einer Zeit der Superlative. Wer zum Beispiel bei Facebook ist, stellt fest, dass es immer wieder so Kommentare gibt und Aussagen, das war das Beste, das war das Größte. Und manchmal muss ich gestehen, wenn ich das so lese, denke ich, naja, ob das jetzt wirklich das Beste und das Größte und das Meiste war. Also wir leben in einer Zeit, wo der Superlativ ja doch, ich würde sagen, zu häufig benutzt wird und das nicht immer ganz so stimmt. Man kann es ja auch nehmen als einfach den Ausdruck einer positiven Emotionalität, dass man sich so sehr freut, dass man das dann so sagt. Man muss das ja jetzt nicht immer gleich wissenschaftlich abgleichen, von daher ist das ja auch nicht verboten. Aber eben manchmal ist es nicht das Größte und nicht das Beste, sondern das gab es auch schon und das war auch gar nicht so groß, aber okay. Ich habe diese Predigt genannt, das wichtigste Gebet und die wichtigste Aussage aller Zeiten. Und das ist natürlich auch ein Superlativ. Also das ist extrem. Und damit will ich euch herausfordern, dass ihr mit darüber nachdenkt. Ihr könnt ja gerne das auch mal so innerlich gleich abgleichen, ob das vielleicht übertrieben ist. Aber als ich mich in die Schrift so hinein vertieft habe und darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, so sehe ich das. Vielleicht ist ja das auch einfach ein Ausdruck meiner emotionalen Betroffenheit, meiner überschwänglichen Gefühle, aber mir geht es irgendwie an diesen Ostertagen besonders so, dass ich irgendwie besonders berührt bin. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich ist die Erklärung der Heilige Geist. Denn wenn wir Jesus erkennen dürfen, wenn wir das Kreuz, ich würde mal sagen, ansatzweise verstehen und das auch unser Herz erfüllt, was das Kreuz bedeutet und was die Auferstehung bedeutet, dann dürfen auch gern mal die Gefühle mit uns durchgehen. Ja, ganz bestimmt. Denn das, was Gott da für uns getan hat, ist einfach superlativ, ist einfach alles überragend, ist einfach auch etwas, was nicht nur unseren Kopf füllen sollte, sondern uns auch von Herzen berühren sollte. Dafür hat Jesus das gemacht. Das wichtigste Gebet und die wichtigste Aussage aller Zeiten. Fangen wir an mit dem wichtigsten Gebet. In Lukas 23 betet Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betet um Begnadigung, ja, es ist nicht Amnestie, ja. Unterschied zwischen Amnestie und Begnadigung ist ja, Amnestie ist ein Schuldenerlass und dass Dinge einfach nicht mehr so genau genommen werden und dann gibt es einfach mal eine große Befreiung von Schuldigen. So. Begnadigung ist etwas ganz anderes und das ist das, worum es geht. Denn Begnadigung sagt, ja, da ist Schuld, große Schuld. Da wird auch irgendwie jetzt nicht einfach mal so ein Auge zugedrückt, sondern Begnadigung heißt, es kommt Gnade für den, der schuldig ist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wichtigste Gebet aller Zeiten. Ich möchte uns einen etwas längeren Text vorlesen von Pastor Hans-Theodor Göbel. Der hat im Jahr 2000 eine Predigt gehalten, und aus dieser Predigt, die auch im Internet steht, habe ich einen Text hinausgenommen, der mich selber sehr angesprochen hat. Den möchte ich uns verlesen, der sich auf dieses Gebet bezieht. Wer sagt das? Der Mensch, den Sie gerade gekreuzigt haben, an dem Ort der Schädelstätte heißt. Dort kreuzigten Sie ihn und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Vater, vergib ihnen, sagt der in der Mitte. Das ist sein erstes Wort am Kreuz. Wer sind die, denen vergeben werden soll? Ja, die ihn ans Kreuz schlugen, die Soldaten vom römischen Hinrichtungskommando, die Befehlsempfänger auf der untersten Ebene, die die Drecksarbeit machen mussten. Und die ihn in der Nacht vorher gefangen nahmen, die ihn danach schlugen und verspotteten, Folterknechte. Wie sie auch noch heute ihr Handwerk verrichten auf Polizeiwachen in der Türkei und anderswo. Es lässt sich nachlesen in Berichten von Amnesty International, Pro Asyl und sonstigen Menschenrechtsvereinen. Vater, vergib ihnen, sagt der, den sie gekreuzigt haben. Er meint auch jene, die den Befehl dazu gaben, die dazu anstifteten. Pontius Pilatus, der Statthalter des römischen Macht- und Rechtsstaates, der ihn verurteilte, weil er unter Druck gesetzt wurde. Er hatte ihn doch keines Staatsvergehens für schuldig befinden können. Der König Herodes, der seinen Mutwillen mit dem Gefangenen trieb. Die Ältesten aus Gottes Volk, Israel, seine hohen Priester und die Gelehrten der Heiligen Schriften, der Hohe Rat, der über Jesus zu Gericht saß und auf Todesstrafe erkannte. Die Aufhetzer und die Aufgehetzten im Volk, die zu Pilatus schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Vater, vergib ihnen, ihnen allen. Auch Judas, der sein Jünger war und verriet ihn mit einem Kuss für 30 Silberlinge. Und Petrus, sein Vertrauter, der dreimal leugnete, ihn zu kennen und zu ihm zu gehören in jener Nacht der Gefangennahme. Vater, vergib ihnen, sagt der Gekreuzigte. Vater, mein Vater, Vater, vergib ihnen, weil du mir Vater bist und mich lieb hast, weil du der bist, in dessen Namen ich selber Sünden vergeben habe. Wer kann das himmelschreiende Unrecht auf der Erde vergeben, wenn nicht du, mein Vater im Himmel? Vergib ihnen. Grausam hingerichtet gegen geltendes Recht bittet er selber um Vergebung für die Täter. Der Gequälte bittet für die Quäler. Der Verfolgte für seine Verfolger. Der Erniedrigte für seine Folterer. Der Gehängte bittet für seine Henker. Der Sterbende für seine Mörder, dass ihnen vergeben werde, was sie ihm angetan haben. Kein anderer hätte so für sie Fürbitte tun können. Es gibt Geschichten von Unrecht und Leiden, da kann sonst keiner um Vergebung bitten. Das hier ist so eine Geschichte. Jeder andere, der um Vergebung für die Täter gebeten hätte, hätte das Leiden des Leidenden nicht ernst genommen, hätte den Gekreuzigten in seinem Leiden nochmal verhöhnt. Für die Täter um Vergebung bitten kann in dieser Geschichte kein anderer. Kein anderer ist hier an Leib, Seele und Leben betroffen und getroffen wie er. Die Bitte um Vergebung kann hier nur der aussprechen, der am Kreuz hängt. Das Geheimnis dieser Vergebung ist die Fürbitte des Opfers für die Täter. Diese Fürbitte ist ein Wunder. Weil der Gehängte dem Himmel ruft, er solle dem schreienden Unrecht mit Vergebung antworten. Der hier so bittet, holt auf die mit seinem Blut getränkte Erde so eine Antwort vom Himmel herunter. Seine Fürbitte ist ein Wunder. Wie kein anderer für die Täter um Vergebung bitten kann, so können die Täter sich erst recht nicht selbst entschulden. Wenn wir im alltäglichen Leben einen Fehler machen, sagen wir vielleicht gedankenlos, ich entschuldige mich. Ist es nicht so? Ich entschuldige mich. Politiker zum Beispiel, die öffentlich gelogen und betrogen haben, sagen vor dem Parlament und vor laufenden Fernsehkameras, ich habe einen Fehler gemacht, ich entschuldige mich. Fertig. Geht das überhaupt? Ich glaube, das geht nicht. Ich kann mich nicht selbst entschulden. Ich kann mir nicht selbst die Vergebung geben. Höchstens kann ich selber den um Vergebung bitten, dem ich Unrecht getan habe. Aber es gibt Geschichten, in denen selbst das nicht geht. Das Unrecht und seine Folgen sind so groß, dass der schuldigen Mund verschlossen bleibt, von ihnen aus verschlossen bleiben muss. Hier ist das Wunder, dass ein anderer für die Schuldigen spricht. Der andere, der für sie sprechen kann wie keiner sonst. Hier wird das Opfer zum Mund für die Unrechttäter. Der Gekreuzigte selber bittet seinen himmlischen Vater, er möge den Mördern zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was geht uns dieses erste Wort Jesu am Kreuz an? Die Täter von damals sind ja tot. Aber die Bitte des Gekreuzigten ist immer noch lebendig. Wie der Gekreuzigte ja selbst. Er ist ja auferstanden von den Toten. Seine Bitte nennt noch heute die Täter. Er trifft sie unter uns, unter Leuten, die sind wie ich und du, die mit ihrem Leben Jesus ins Gesicht schlagen, die damit ihn treffen. Er nennt sie seinem Vater und bittet ihn für sie um Vergebung. Er bittet heute seinen Vater im Himmel um Vergebung für uns, wo unser Mund vielleicht immer noch verschlossen bleibt. Das Geheimnis der Vergebung ist bis heute sein Kreuz. Soweit die Worte von diesem Pastor. Ich habe mich immer wieder gefragt, wo muss man denn eigentlich die Linie ziehen? Denn wenn jemand schuldig wird, wenn jemand einen Fehler begeht, dann kann man doch auch manchmal einfach sagen, ach komm, ist nicht so schlimm. Ja komm, du solltest um 20 nach 9 bei mir sein, jetzt ist es halt halb geworden, 10 Minuten zu spät, ist doch egal, ist doch nicht so schlimm. Und das ist gut so, wenn wir Menschen untereinander so mit einer Milde, mit einer Güte so umgehen können. Das ist doch nicht so schlimm. Die Frage ist natürlich, wenn es jetzt um die Schuld vor Gott geht, an welcher Stelle, wo hätte denn Gott sagen sollen, naja, das ist ja nicht so schlimm. Wer sollte denn da die Linie ziehen und was ist denn dann schlimm? Wenn ich Gott etwas versprochen habe und ich halte das nicht, ist das schlimm? Oder sollte Gott da nicht einfach ein Auge zudrücken? Wo ist die Linie? Wo ist die Verantwortung? Wer soll das entscheiden? Sollten wir Menschen vielleicht irgendwie eine Kommission einrichten, vielleicht in Brüssel? Es gibt ja auch diese Kommissionen für Menschenrechte und da wird geurteilt in großen Entscheidungen der Völker, war das jetzt eine Kriegsverletzung oder nicht? Kriegsrecht, wurde das gebrochen oder nicht? Und dann wird darüber beraten und getagt und die Meinung der Menschen gehen hin und her und es wird gesagt, ja gut, das war jetzt ein Giftgasangriff, ganz aktuell. Das muss geächtet werden von den Völkern dieser Welt. Auf der anderen Seite fällt vor wenigen Tagen die größte Bombe, die keine Atombombe ist, auf ein Land. Kein Wort davon, dass das irgendwie geächtet werden sollte. Nun gut, da gab es natürlich jetzt auch Opfer, wo die allermeisten von uns sagen, doch, das ist auch richtig, das Böse muss bestraft werden. Ich will hier nicht eine politische Diskussion anfangen und schon gar nicht diese Fragen beantworten. Ich möchte nur sagen, Gott sei Dank liegt es nicht in der Hand der Menschen, zu beurteilen, wo die Linie zu ziehen ist. Gott sei Dank zieht Gott selbst die Linie, wo er sagt, das ist Schuld und das muss bestraft werden und dazu braucht es Vergebung. Gott sei Dank tut Gott selbst das, denn ich möchte lieber in der Hand Gottes sein, als in der Hand der Menschen. Ich habe die Menschen schon so ein bisschen kennengelernt, inklusive meiner selbst. Mit aller Fehlerhaftigkeit, mit allen Schwächen, mit Beurteilungen, die sich auch verschieben, wo man früher noch dachte, ist doch nicht so schlimm. Heute sagt man mit einer gewissen Reife und Erfahrung, wie furchtbar ist das denn? Ich bin froh, dass Gott selbst die Linie zieht, was Unrecht ist und was Vergebung braucht. Ich bin froh, dass Gott das tut, auch im Angesicht der Lösung, die er ja gleichzeitig auch anbietet. Schauen wir uns doch mal an, wie Gott die Linie zieht, denn das ist kein Geheimnis, wir haben es sogar schriftlich. Im Römer heißt es in Kapitel 3, Vers 4, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Gut, erste Frage an uns alle, nimmst du das Wort oder nicht? Sagst du, okay, das stimmt oder nicht? Also überlegst dir gut, wenn du sagst, das stimmt, sagst du gerade, dass du ein Lügner bist. Okay. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig. Jeder heißt jeder. Also nicht nur dein Nachbar jetzt gerade, ne? Auch du. Wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise, sagt Paulus hier, weil er eigentlich gar nicht so reden will, weil er so tief mittlerweile unterwegs ist in der Ehrfurcht vor Gott, in der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, dass es ihm schwerfällt, überhaupt diese Worte auszusprechen. Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Gericht verhängt? Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Gut, dann schauen wir uns doch mal an, wo Gott die Linie zieht. Etwas weiter in Römer 3 heißt es ab Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Ich frage euch, gilt das für dich? Mal so ganz ehrlich, gibt ja jetzt so ein paar mögliche Antworten darauf. Ich muss sagen, also so ganz wörtlich kann ich mich da zunächst mal nicht mit identifizieren. Ich, Carsten, meine Kehle, ein offenes Grab, ich weiß nicht. Otterngift unter meinen Lippen, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht immer am Fluchen und ich bin nicht bitter. Ich renne eigentlich nicht rum, um Blut zu vergießen. Weg des Friedens, Gottesfurcht, okay. Nun, das sind Zitate, die Paulus hier bringt aus dem Alten Testament, Prophet Jesaja und andere. Und er möchte ja nun hiermit nicht sagen, dass jeder Mensch immer genau das alles getan hat. Aber was er damit heranführt, ist, dass die Schrift letztlich zu dem Ergebnis kommt, dass keiner vor Gott gerecht ist, dass keiner ohne Sünde ist, dass jeder an der einen oder anderen Stelle sündig geworden ist und Fehler begangen hat. Und es ist eine Riesengnade des Heiligen Geistes, wenn du selber zu dem Punkt kommst und sagst, na gut, ich bin nicht genauso, wie es hier beschrieben ist, aber doch, es stimmt. Ich habe schon mal gelogen, ich war schon mal bitter, ich habe auch schon mal alles andere getan, als zum Frieden mitzuwirken. Tja, und besonders Vers 18, die Gottesfurcht vor meinen Augen. Ich sage es offen und ehrlich, ich habe nicht immer die Gottesfurcht vor meinen Augen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber spätestens an der Stelle kriegt der Text mich schon. Nun, keine Sorge, ich bin euer Pastor, keine Angst, ich habe Gottesfurcht. Ja, habe ich wirklich. Eine große Ehrfurcht vor Gott, vor dem Schöpfer von Himmel und Erde. Aber mir ist auch schon klar, dass ich nicht eigentlich immer so in dem wandle, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat, wie er das eigentlich wollte. Es gibt schon auch nochmal Gedankengänge bei mir und Worte bei mir, wo ich doch nur meinen eigenen Vorteil suche, wo ich doch manchen Konflikt vom Zaun breche, wo ich zumindest in meinen Gedanken keine guten Gedanken habe. Ich sag's mal ehrlich, ich weiß nicht, ich will dich ja nun nicht gerade irritieren und dir den Ostersonntag vermiesen, aber ich sag's mal ganz ehrlich, da ist keiner. Gott zieht die rote Linie. Er sagt, das ist es, woran ich festlege, dass jemand schuldig ist. Und da geht es eben nicht mit dann, ach, Schwamm drüber, Auge zudrücken. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Bitte, sie wissen nicht, was sie tun. Ich will euch ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo wir ein bisschen darüber nachdenken können, was heißt das eigentlich, sie wissen nicht, was sie tun. Ich war Grundschulkind, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, ob ich 7 Jahre war oder 9 Jahre alt war. Wir haben einen wunderschönen Urlaub gemacht in den Bergen, also wir waren am Bodensee und wir haben dann, sind mit der Bahn auf dem Pfänder, das ist ein Berg dort am Bodensee, und wir sind dann zu Fuß wieder runter. Schöne Wanderung, so den Berg runter. Und wie gesagt, ich war Grundschulkind. Und während wir so runtergingen, habe ich etwas Nettes entdeckt. Ich entdeckte, dass wenn man so einen Stein nimmt, weil es ja schön steil runterging, und man konnte den Stein da so mit ein bisschen Schwung, und dann rollte der halt da so ein bisschen runter. Das fand ich cool, ja, Kind. Stein, oh, cool. Dann merkte ich, okay, wenn man einen etwas größeren Stein nimmt, ja, dann rollt er ja noch besser und noch länger. Und so nahm ich den nächsten Stein und ich nahm den nächsten Stein, bis plötzlich mein Vater, der mit mir ja darunter wanderte, sehr zornig wurde, sehr ärgerlich wurde und mich deutlich ermahnt hat und mir zu verstehen gegeben hat, dass ich das sein lassen sollte. Warum? Nun, wo wir hergingen, das waren solche Serpentinenfußwege, ja, die gingen immer so den Berg runter. Und ich meine, wir waren ja nicht alleine da. Das heißt, die Steine, die ich nun so den Berg runterrollen ließ, und je größer die wurden, je weiter rollten die, und die hätten natürlich schon bald auf den Weg da unten rollen können, und da gingen ja andere den Berg runter. Nun, mein Vater, natürlich wesentlich reifer und mit Weitblick, sah die Gefahr. Ich habe sie nicht gesehen, denn es war ja nicht meine Absicht, Menschen zu verletzen. Ich fand cool, wie Steine da runterrollen. Ich habe überhaupt nicht über andere Menschen nachgedacht. Ich habe die noch nicht mal wahrgenommen. Ich war ein kleiner Junge. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was wissen wir denn, was wir tun? Was wissen wir, was wir tun? Wie weit sehen wir, was das bewirkt, was wir tun? Jesus bittet um Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was haben damals die Juden getan, die Jesus des Todes für schuldig erklärt haben? Wussten sie, was sie taten? Ich möchte sagen, ja und nein. Ja, sie wussten, was sie taten. Sie wollten, dass ein Mensch getötet wird. Und übrigens wollten sie sich die Hände nicht schmutzig machen. Sie wollten nur, dass es geschieht. Es war ein Verbrechen, was sie taten. Einen Menschen, bei dem man eigentlich ja so gar nicht viel finden konnte, eine Menschenmasse aufzuwiegeln, dass dieser Mensch getötet wird, und sich dann noch feige irgendwie zurückzuhalten, weil sie selber konnten es ja nicht, wollten es ja nicht. Das sollten mal schön die Römer für sie erledigen. Schuldig, natürlich. Ja. Und nein. Nein, es war ihnen nicht klar in dem Moment, dass das der Sohn Gottes war, dass das der Messias war. Nein, das war ihnen nicht klar. So weit ging ihre Erkenntnis nicht. Sie wussten das nicht. Sie haben gedacht, das ist irgendein Verrückter und der lästert Gott, weil der behauptet, der wäre der Sohn Gottes. Hallo, würden wir uns nicht auch heute aufregen, wenn da irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, hallo, übrigens, ich bin der Sohn Gottes? Da würden wir auch denken, hallo, warte mal, geht's noch? Nur mal, dass wir uns so ein bisschen hineinversetzen, vielleicht nicht zu schnell, auch andere verurteilen in dem, was sie tun. Ja und nein, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin froh, dass Gott selbst die Linie zieht, dass Gott selbst beurteilt, wie verantwortlich ist ein Mensch, was hat er absichtlich getan und was hat er nicht absichtlich getan. Gott unterscheidet das. Aber noch mehr bin ich froh, und um Jesus geht es ja heute, noch mehr bin ich froh, wenn ich auf Menschen treffe, die sagen, ich übernehme Verantwortung. Das ist übrigens die Würde, die wir haben. Ja? Es wird oft so, die Würde und die Menschenrechte, die werden oft betont, und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Aber wisst ihr, was die größte Würde ist, die wir haben? Die größte Würde ist, dass wir Verantwortung tragen können. Wir sind verantwortlich. Das unterscheidet uns übrigens auch von den Tieren, von den Pflanzen. Wir können Verantwortung übernehmen. Und wir müssen auch Verantwortung übernehmen. So hat Gott uns geschaffen. Wir übernehmen Verantwortung. Wir übernehmen Verantwortung auch für das, was wir nicht richtig gemacht haben. das ist Würde. Das ist wahrhaftig, das ist Menschlichkeit, das ist Reife, das ist Persönlichkeit. Zu sagen, ich hatte die Verantwortung, es tut mir leid, ich habe es nicht richtig gemacht. Vater, vergib mir. Gott, bitte vergib mir. Ich übernehme die Verantwortung. Es ist so einfach und es ist auch unreif, immer gleich zu gucken, wo man die Verantwortung hinschieben kann. Die Frau, die du mir gegeben hast. Der Mann, den du mir gegeben, ja, es fängt ja schon ganz am Anfang an in der Bibel. Verantwortung übernehmen, oh, kennen wir das? Ich kenne das. Irgendwas läuft nicht gut, irgendwie bist du auch Teil der Sache. Was rattert sofort los? Ja, oh, der hat das nicht richtig gemacht. Der hat das vergessen. Erkennen wir etwas davon, dass wir schuldig sind, dass wir Sünder sind, dass wir noch nicht so heilig sind, wie wir manchmal denken? Erkennen wir das vielleicht, wenn wir diese Gedanken mal richtig ernst nehmen? Wie schnell sind wir dabei, Verantwortung wegzuschieben? Nein, ich habe das nicht verstanden. Ich bin nicht schuldig. Nein, also ich habe alles richtig gemacht. Es ist gut und es ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben. Aber, nun gehen wir mal einen Schritt weiter, einen mächtigen Schritt weiter. Dann gibt es Menschen, die übernehmen Verantwortung für andere. Die übernehmen Verantwortung für andere. Wisst ihr, manche sind schon müde darin geworden und manche wollen das gar nicht mehr tun. Ich rede jetzt mal gar nicht so im Sinne von, da ist jemand schuldig geworden, sondern mal grundsätzlich, dass jemand sagt, ich übernehme Verantwortung. Ich bin bereit, eine Gruppe zu leiten. Hallo, du übernimmst Verantwortung für eine Gruppe, das ist wunderbar. Ich bin bereit zu heiraten und wir wollen Kinder kriegen. Das ist wunderbar. Du übernimmst Verantwortung für eine Ehe und für Kinder. Das ist wunderbar. Und immer mehr Menschen wollen das nicht mehr. Heiraten? Warum heiraten? Nö, man kann auch so zusammenleben. Kinder? Nee, Kinder nicht. Da ist eine Scheu, Verantwortung zu übernehmen. Ja, da ist eine Zurückhaltung, Verantwortung zu übernehmen. Das ist eigentlich Schwäche, das ist nicht Persönlichkeit. Aber jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Da hat jemand anders etwas schlecht gemacht. Und jemand geht hin und sagt, ich übernehme die Verantwortung. Der hat den Fehler begangen, aber ich übernehme die Verantwortung. Und hier sind wir bei Jesus. Und hier sind wir bei Ostern und hier sind wir am Kreuz. Jesus übernimmt Verantwortung, nicht einfach nur für sich. Er hat nicht auch nur Verantwortung übernommen für seine 12 Jünger. Das hat er auch, diese Gruppe zu leiten und zu führen, zu prägen. Er hat Verantwortung übernommen für etwas, wo er überhaupt keine Verantwortung hatte. Er hat Verantwortung übernommen für den Müll von den anderen. Er ist nicht in diese Welt gekommen und hat gesagt, ich suche mir mal die besten Menschen aus. Mit denen habe ich eine richtig gute Zeit hier. Er ist in diese Welt gekommen und er hat sich den Müll dieser Welt ausgesucht. Und er hat gesagt, ich bin bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Ich übernehme die Verantwortung. Jesus übernimmt die Verantwortung und er hat bezahlt. Er hat das alles bezahlt, was wir vermasselt haben, was wir verbockt haben, was wir an Schuld auf uns geladen haben. Und er übernimmt Verantwortung. Ich freue mich, dass es Menschen gibt in unserer Zeit, in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar auch Verantwortung für andere Menschen. Niemand von uns muss die Verantwortung übernehmen, die Jesus übernommen hat. Nämlich die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Niemand von uns hat die Berufung, das Lamm Gottes, das Opferlamm zu werden. Niemand. Gott sei Dank, das ist ein für allemal geregelt. Und das ist Ostern. Aber es ist natürlich trotzdem gut, von Jesus zu lernen und zu sagen, Jesus, ich folge deinem Beispiel. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin bereit, in irgendein Chaos zu gehen und Dinge zu tragen, die ich gar nicht verursacht habe, an denen ich gar nicht schuld bin. Aber trotzdem bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Jesus am Kreuz übernimmt die Verantwortung für unser aller Schuld und er betet das wichtigste Gebet aller Zeiten und er sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wichtigste Frage heute Morgen, ist dieses Gebet erhört worden? ist es erhört worden. Stellt euch vor, es wäre nicht erhört worden. Es ist erhört worden. Denn, und das ist die wichtigste Aussage aller Zeiten, nach dem wichtigsten Gebet aller Zeiten, die wichtigste Aussage aller Zeiten ist, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das war der Siegesruf. Es war das vorletzte Gebet, die vorletzte Aussage am Kreuz. Danach kam nur noch, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und Jesus fiel und fiel und fiel und fiel im Vertrauen, dass er in Gottes Hände fällt. Er fiel. Es war dramatisch. Denn er hatte vorher gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im völligen Vertrauen auf Gott den Vater, den er in dem Moment nicht mehr spürte, nicht mehr sah, komplette Finsternis. Ein Gefühl, das er nie kannte vorher. Im Vertrauen darauf, er fällt und er fällt und er fällt. Und er vertraut darauf, dass er in die Hände Gottes fällt. Das war dramatisch, das war grausam, das war brutal, schmerzhaft. Jesus hat es gemacht. Für dich und für mich. Und er ist gefallen in die Hand Gottes. Wir wissen nicht genau, wie sich das abgespielt hat. Über Karsamstag wissen wir ganz wenig. Aber das war die dunkelste Zeit hier auf Erden. Der Sohn Gottes, gestorben am Kreuz. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist vollbracht. Und dann war er im Grab. Es ist vollbracht. Er hat es im Glauben ausgerufen. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Die ganze Schuld ist bezahlt. Die Schuld ist bezahlt, auch für den, dem er vorher noch gesagt hatte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich möchte das heute nochmal jedem zurufen, denn ich weiß aus so manchen seelsorgerlichen Gesprächen, dass es manchmal Dinge gibt, wo du dir sagst, ich habe so gesündigt und ich habe so wenig für Gott getan und ich glaube nicht, dass Gott mir wirklich vergeben kann. Dann schau auf den Mann, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Was hat er für Gott getan? Gar nichts, das konnte er nämlich gar nicht mehr. Was hat er getan? Er hat schlichtweg gesagt, Jesus, du bist mein Herr, wenn du vielleicht an mich denken kannst heute. Und Jesus hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Deine Schuld ist vergeben und du bist bei mir. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und es ist nicht einfach, bis in die Tiefen hinabzukommen, was Jesus da eigentlich gemacht hat. Und ich sage ganz offen, ich bin noch so am Anfang, was es bedeutet, ein liebevoller Mensch zu sein. Ein Mensch zu sein, der nicht an seinen eigenen Vorteil denkt, der nicht immer wieder rattert, was habe ich denn davon? Und der nicht so oft denkt, naja, selber schuld, sondern ein Mensch zu werden, der liebt, wie Jesus liebt. Da bin ich ganz am Anfang. Ein Mensch, der Verantwortung übernimmt für den Dreck der anderen. Der sagt, ich stelle mich dazwischen, ich stelle mich da rein und ich liebe diese Menschen. Jesus liebte die Menschen, die, die ihn gefoltert haben und alle anderen. Petrus, wir haben es in diesem Gedicht so wunderbar gehört. Jesus liebte all diese Menschen und er rief aus, es ist vollbracht. Es ist alles bezahlt. Die Sünde ist abbezahlt. Wenn du es denn nur glauben kannst, kannst du es glauben. Kannst du es glauben für dich selbst, dass Jesus sagt, deine Schuld ist vergeben. Alles bezahlt. Ich rufe dir das heute zu, wenn du jemand bist, der zweifelt, der sagt, ich weiß nicht, ob Gott mir vergeben hat. Ich weiß nicht, ob Gott mir wirklich vergeben kann bei dem, was ich getan habe. Ich rufe dir heute zu, Jesus kann und Jesus will. Und das ist die Leidenschaft seines Herzens. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, damit du nun zurückhältst in deinen Zweifeln und in deinen Gedankengängen und in Distanz bleibst zu ihm, dass du irgendwie denkst, Mensch, ich weiß es ja nicht. Glaube es heute. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Nicht, dass du in der Entfernung bleibst, sondern damit er dich in den Arm nehmen kann. Ja, aber ich fühle mich gar nicht würdig. Lass dich von Jesus in den Arm nehmen. Lass ihn mit seiner Liebe das mal alles wegschmelzen, was dich noch auf Distanz hält. Denn Jesus will natürlich, dass du bei ihm bist. Und jetzt mal einen Gedankengang ganz andersrum. Kann es sein, dass du irgendeinen Menschen hast? Ich weiß, wir würden es nie öffentlich sagen. Wir sind hier in der Gemeinde, wir wissen, wir sollen sogar die Feinde hassen. Lieben. Ah, jetzt seid ihr auf jeden Fall alle wieder wach. Wir sollen sogar die Feinde lieben, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, das geht ja auch nicht so, oder? Also, wer kann denn Feinde lieben? Das kann man doch nur durch die überwältigende Liebe von Jesus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist doch eigentlich ein totales Unding. So sei mal wenigstens zu dir selbst gerade ehrlich. Gibt es da einen Menschen, den du hast? Naja, sagen wir mal, den du gerne aus dem Wege gehst. Dem du auch nicht gerne die Hand schüttelst. Den du eigentlich, wenn du die Wahl hättest, nie mehr sehen willst. Gibt es so einen Menschen in deinem Leben? Und darf dieser Mensch eigentlich Vergebung kriegen von Christus? Darf der Vergebung kriegen von Jesus? Ich glaube, der Heilige Geist will dein Herz heilen, wenn du merkst, an dieser Stelle hänge ich fest. Denn letztlich sperrst du dich übrigens selber ein, wenn du den Menschen nicht vergibst. Es geht auch um dich an dieser Stelle. Und wieso gibst du dann diesem Menschen so viel Raum in deinem Leben durch den Ärger, den du hast, die Gedanken, die darum kreisen, dass du da irgendwie noch dran festhältst? Es geht auch um dich. Gibt es da jemanden? Ich kann dich heute nur bitten, so einem Menschen zu vergeben und von Herzen den Segen Gottes zu wünschen. Ich kann das heute nur deswegen tun, weil ich gerade von Jesus gesprochen habe. Und ich kann das nur deswegen dich bitten, das zu tun, im Angesicht Christi. Ansonsten wäre ich jemand, der dich nur quält. Denn deine Gefühle sind völlig normal. Und deine Gedankengänge sind völlig logisch, dass du so einem Menschen nicht begegnen willst. Das ist ganz, ganz normal. Du musst dich nicht schlecht fühlen, dass du solche Gedanken hast. Bitte nicht. Es ist ganz, ganz normal. Nur im Angesicht der Liebe Christi, der bereit war, die Verantwortung zu übernehmen für den Müll anderer und für deinen Müll, ob du es fassen kannst oder nicht. Wenn du bereit bist, jemand anderen zu vergeben, wenn du bereit bist, dass der Hass in deinem Herzen ein Ende hat, dann wird die Welt eine andere sein. Wir erleben in dieser Zeit so viel Hass und Gewalt und Terror. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Es gibt eine Möglichkeit, damit umzugehen. Die ist schwer, aber die ist möglich. Und die ist letztlich die richtige. Und die verändert diese Welt. Und das ist zu sagen, okay, der Hass hat bei mir ein Ende. Ich will der sein, wo es stoppt. Ich will nicht der sein, der zurückwirft, zurückschlägt, aburteilt, schlecht redet. Ich will von Jesus lernen, der gesagt hat, es ist vollbracht. Der Sieg ist da. Du kannst vergeben und somit den Hass beenden. Wir wissen, wer der Urheber von Hass ist, wissen wir es nicht? Wir wissen doch, woher das kommt, der Menschenmörder von Anfang an ist. Wollen wir Menschen sein, wo der Hass ein Ende findet? Oder wollen wir Menschen sein, wie es nun mal auch ganz normal menschlich ist? Ja, es ist nur zu mal menschlich zu sagen, das reicht mir, ich schlage jetzt zurück, ich werde den vor Gericht bringen, ich will, dass der ins Gefängnis kommt, ich will, dass das geschieht. Das ist normal. Aber es ist nicht Jesus-mäßig. Jesus hat dem Hass ein Ende gesetzt. Am Kreuz. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Die Barmherzigkeit hat triumphiert über dem Gericht. Hat der Apostel Jakobus geschrieben in seinem Brief. Die Barmherzigkeit hat triumphiert über dem Gericht. Und ihr Lieben, ich möchte gerne mit euch jetzt diese Kurve kriegen, denn das, was wir heute hier besprechen und was wir anschauen, ist der Sieg des Guten über dem Bösen, ist der Sieg der Liebe über dem Hass. Am Kreuz haben wir das tiefste Elend, aber wir haben auch den größten Sieg. Und das ist ein Geheimnis des Glaubens, dass gerade das Böseste, was geschehen konnte, und es war das Böseste, was geschehen konnte, dass all die Menschen, die damals beteiligt waren, den Sohn Gottes, der nur Gutes getan hat, ans Kreuz brachten, gefoltert haben, elendig. Das Böseste, was es nur gibt. So sind wir Menschen mit Gott umgegangen, der Sohn Gottes, das Böseste, was es gibt. Aber das Böseste hat nicht gewonnen. Das Böseste ist besiegt worden. Es ist ersetzt worden durch das Beste. Der Teufel hatte gedacht an Karfreitag, ich hab's geschafft. Der Böse hat gedacht, ich hab's geschafft. Denn der Teufel blickt ja an bestimmten Stellen tiefer durch als wir Menschen. Er blickt zum Teil tiefer durch. Er wusste, boah, das wird hier gefährlich. Der tut Wunder, der liebt Menschen, der predigt Vergebung. Das will ich alles nicht. Ich will Hass, ich will Entzweiung, ich will Böses. Ich will, dass es den Menschen schlecht geht, dass sie sich gegenseitig Böses antun, dass sie kaputt gehen. Ja, das will der Teufel. Aber das Böseste war, er hat es wohl selber nicht gewusst. Die Wegbereitung für das Beste, für das Größte. Gott ist so mächtig, so stark. Seine Liebe ist die stärkste Kraft, die es im Universum gibt. Glaube es, fasse es, versuch da reinzukommen. Ich sage mal ganz ehrlich, ich bin dabei, ich versuche da reinzukommen. Weil ich auch in mir noch die Reflexe kenne, wo ich sage, ja, das ist richtig. Man muss die bestrafen, man sollte die alle umbringen. Das sind normale menschliche Reaktionen. Aber die Reaktion Gottes ist, es ist so böse, es ist so zerbrochen, es ist so grausam, es ist so gottesleugnerisch. Es ist so zerstörerisch, aber ich habe einen Weg. Und ich stoppe den Hass, ich stoppe das Böse. Wie denn? Durch das Kreuz und durch die Auferstehung. Wir Menschen sind berufen, Jesus am Kreuz kennenzulernen und die Kraft seiner Auferstehung und zu sagen, bei mir hat der Hass ein Ende. Ich werde durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch die Liebe Jesu, die ich am Kreuz sehe, der Mensch sein, wo es stoppt. Geht das? Es ist nicht leicht. Aber es geht. Wir können auch füreinander beten, einander stärken an dieser Stelle und sagen, bei mir ist ein Stopp. Bei mir soll Christus regieren. Ich werde lieben. Ich werde segnen. Ich werde vergeben. Ich werde wie Jesus handeln. Das hat zur Folge, dass du nicht der Strahlemann bist auf diesem Planeten. Das hat zur Folge, dass noch vielleicht über dich gespottet wird. Das hat viele Folgen, die nicht angenehm sind für unsere unerlöste, alte, eitle Natur. Aber dann tun wir das, was göttlich ist, was Jesus-mäßig ist. Und das ist das Happy End. Und das ist die Auferstehung, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, es ist möglich. Der Böse ist besiegt. Als Jesus das Grab verließ, erschreckte sich der Teufel und die ganze Finsternis, die Dämonen und all das Böse, alles, was über Hass funktioniert, auf Vergeltung, Auge um Auge, all das ist furchtbar erschrocken und hat die größte Niederlage erlebt, die es nur gibt. Der Teufel dachte, er hat gewonnen, aber der Teufel hat verloren und zwar ein für alle Mal. Once for all. Keine Frage mehr, kein Kampf mehr, keine Unsicherheit mehr. Wie wird es sein? Boah, was wird der Teufel alles noch tun? Er hat verloren. Er ist besiegt. Wie leben wir diesen Sieg? Ja, und das ist interessant. Wir leben diesen Sieg nicht mit Schwertern. Wir werden nicht als Christen rumlaufen und sagen, Jesus hat gewonnen. Glaubst du an Jesus? Du glaubst nicht? Kopf ab. Hat es ja leider schon gegeben. Haben wir ja bis heute eine schwierige Position, wo wir sagen, stimmt, das gab es auch in der Christenheit. Die Kreuzzüge, ja stimmt, gab es auch. Was für eine Verirrung, was für eine fehlende Erkenntnis der Liebe Gottes. Wir sind eine Armee der Liebe. Amen. Wir sind eine Armee der Vergebung. Wir sind eine Armee des Dienens. Wir sind eine Armee, die Verantwortung übernimmt und die andere Menschen segnet. Wir sind eine Armee, die bereit ist, den unteren Weg zu gehen, denn wir folgen Jesus. Wir sagen, du bist unser Vorbild und das will ich auch tun. Schaffen wir das immer? Da müssen wir alle noch lernen. Da sind wir alle noch unterwegs. Aber wir sind unterwegs und wir folgen Jesus, dem Lamm. Wir folgen Jesus, dem Lamm. Wir sind bereit, das Opferlamm zu sein. Ja, wir sind manchmal bereit zu sagen, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung. Und ich vergebe und ich segne. Aber in dem Bewusstsein, dass Jesus der Sieger ist und dass wir auf einen wunderbaren Tag zugehen, an dem Jesus wiederkommt und wo seine Krone verwandelt wird von einer Dornenkrone in eine wunderbare Krone des Königs mit Glanz und Herrlichkeit. Das, wonach wir uns auch schon oft so sehen, dass wir sagen, oh, wir wollen, dass das mal richtig allen klar wird. Ja, das wird kommen. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, das schreibt Paulus dem Timotheus, 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 14, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, der selige und alleinige Machthaber zur festgesetzten Zeit eintreten lassen wird. Er, der König, der Könige und der Herr der Herren. Und das ist die Osterbotschaft, das ist, was wir heute feiern. Wir wissen, wo Jesus jetzt ist, wissen wir das? Zur Rechten des Vaters, erhöht, inthronisiert bereits im Himmel. Wissen wir jetzt nicht genau, wie das so passiert ist, aber als Jesus in den Himmel fuhr, da hatte er keine Dornenkrone mehr. Er bekam die goldene Krone. Er ist der Herrscher, er ist der König des ganzen Universums. Er ist es heute schon. Aber noch sind wir unterwegs mit der Botschaft der Liebe. Und noch gibt es Gebiete, wo man das nicht glaubt und wo man das nicht lebt und wo das Böse regiert. Aber wir als Christen, wir wollen die Armee der Liebe sein. Wir wollen in seinem Sinne miteinander umgehen und mit anderen Menschen umgehen, in dem Wissen, er kommt in Herrlichkeit mit der richtigen goldenen Krone. Der König der Könige, der Herr der Herren, der alles richten wird und der alles gerecht machen wird und der alles ausgleichen wird, der alle Tränen abwischen wird. Aber nochmal, unser Ziel ist nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Unser Ziel ist, jeder Mensch soll doch bitte in die Arme Jesu kommen. Jeder Mensch. Auch der, den du im Moment nicht liebst. Auch der, wo du dem Heiligen Geist einfach nochmal erst Raum geben musst, um wirklich zu vergeben, zu segnen. Und somit sind wir eine Armee, die unbesiegbar ist. Wisst ihr das? Wir sind unbesiegbar. Die Armee Gottes, die Familie Gottes ist unbesiegbar. Warum? Weil die Liebe unbesiegbar ist. Die Liebe ist unbesiegbar. Wären wir eine Armee mit Waffen, wir müssten irgendwann hochrechnen und gucken, reicht es oder reicht es nicht? Haben wir jetzt die stärksten Waffen oder nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht ist beim Wettrüsten der andere hat uns gerade überholt. Mist, jetzt müssen wir auch wieder hochrüsten. Nein. Wir sind siegreich. Eine Armee der Liebe, weil die Liebe hat gewonnen. Die Liebe hat gewonnen am Kreuz. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Liebe wird erscheinen in Form von Jesus Christus. Und diese Liebe ist das, was gilt. Und wir wollen Menschen sein, die das umdrehen in dieser Welt, so gut wir können. Und auch wenn es heißt, dass wir Leiden und Ungerechtigkeit erleiden. Wollen wir das? Ich bitte die Lobpreisband nach vorne und wir wollen jetzt noch mal ein Lied singen und ich möchte euch bitten, aufzustehen, sofern ihr könnt. Ich würde gerne beten. Und vielleicht könnt ihr euch in dieses Gebet auch irgendwie mit einklinken. Herr Jesus, wenn wir sehen, was du für uns getan hast, dann übersteigt das bei weitem das, was ich mir nur denken könnte zu tun. Herr Jesus, du hast Verantwortung übernommen für meine Sünden. für meinen Egoismus, für meinen immer meinen Vorteil suchen, für meine mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Du hast Verantwortung für mich übernommen. Du hast mir meine Schuld vergeben. Und ich glaube dir, Jesus. Und ich weiß, Jesus, du hast das Ganze getan, um der Freude willen, die vor dir lag. Und Herr Jesus, deswegen möchte ich auch dir wirklich glauben und mich mit dir zusammen freuen. Ja, wenn es gehen würde, würde ich jetzt mit dir feiern und tanzen und jubeln. Herr, ich will das im Geist tun, so gut ich kann. Denn Jesus, du bist nicht am Kreuz gestorben, damit wir in Traurigkeit versinken. Du bist am Kreuz gestorben, damit wir in deine Freiheit kommen, in deine Nähe kommen, in deiner Liebe sind. Ja, und Jesus, ich möchte auch heute Morgen sagen, Herr, ich will anderen vergeben. Die, die mich ungerecht behandelt haben, die, die mir nicht den Respekt gegeben haben und was es da so alles gab. Herr, und ich möchte dich bitten für die Menschen hier heute unter uns, die noch an der einen oder anderen Stelle festhängen, dass du heute ihnen die Kraft deines Geistes gibst, dass sie vergeben können, dass ihre Hand wieder sich öffnet und dass sie frei werden angesichts dessen, was du für uns getan hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir deine Liebe erkennen dürfen am Kreuz und wir danken dir, dass deine Liebe siegt, deine Liebe bleibt. So hilf uns und segne uns. Amen.